Gut. Ja, in den schwierigen Zeiten momentan begrüße ich Sie trotzdem zur Vorlesung Physik der Energiegewinnung. Diese Vorlesung, die halte ich schon seit ungefähr 15 Jahren und ja, ganz grob in den letzten 10 Jahren wurde die Vorlesung auch jedes Jahr aufgezeichnet. Ich habe mich trotzdem entschlossen, die Vorlesung wieder neu aufnehmen zu lassen, da gerade bei dieser Vorlesung sich doch immer wieder relativ viel von Jahr zu Jahr ändert. Neue Statistiken, neue Technologien. Das heißt, ich hoffe, Sie sind in den allermeisten Fällen auf meinen Folien auf dem neuesten Stand. Mein Name ist Holger Pottlich. Der eine oder andere wird mich kennen von einer anderen Vorlesung. Ich bin vom Institut für Angewandte Physik und normalerweise beschäftige ich mich vorwiegend mit Teilchenbeschleunigern. Aber Energie ist schon seit 20 Jahren so ein Steckenpferd von mir und ich glaube, da haben wir eine ganz interessante Vorlesung, von der Sie durchaus auch in Ihrem weiteren Leben profitieren können. Ja, warum überhaupt eine Vorlesung zur Energiegewinnung? Wobei eigentlich müsste es heißen Energieumwandlung, also physikalisch streng genommen zumindest. Nun, deshalb, weil die Bereitstellung von Energie das vielleicht wichtigste Problem der Menschheit im 21. Jahrhundert wird. Das hängt natürlich sehr stark zusammen, auch mit dem Klimawandel. Die Bereitstellung von Energie ist wichtig für unseren Wohlstand oder der Wohlstand der gesamten Welt, also auch von anderen Regionen, für die Wasserversorgung, aber eben auch für das Klima, weil mit der jetzigen Art der Energiegewinnung wir eben durchaus in das Klima eingreifen und auch für die Nahrungsmittelproduktion ist es eminent wichtig. Und wir werden in dieser Vorlesung überraschende Zusammenhänge kennenlernen und werden sehen, dass es nur komplexe Lösungen gibt. Es gibt nicht die Lösung oder gar eine einfache Lösung. Und jeder, der Ihnen erzählt, außerhalb der Universität, ich habe die Lösung für das Energieproblem oder ich habe den Königsweg, dann können Sie sich gleich merken, da ist irgendwas faul. Das Thema Energie spielt natürlich auch in den Medien eine große Rolle. Und ich habe einfach mal aus den letzten Jahren vom Spiegel ein paar der Titelbilder hier in die Folie reingebracht, wo entsprechend das Energiethema im weitesten Sinne eben das wichtigste Thema war in der jeweiligen Ausgabe. Nun, wenn wir uns mit der Energieversorgung beschäftigen, dann werden wir natürlich in der Vorlesung schwerpunktmäßig uns darauf konzentrieren, welche Technologien gibt es, welche physikalischen Zusammenhänge gibt es, wie kann ich das Ganze bewerkstelligen. Aber gerade in den ersten 2, 3 Vorlesungsblöcken geht es eher um sozioökonomische Zusammenhänge. Die kann ich nicht vernachlässigen. Ja, denn ich werde es auf einer Folie noch zeigen. Energie muss zum Beispiel bezahlbar sein, sie muss sicher sein, sowohl hinsichtlich von Unfällen als auch hinsichtlich einer Versorgungssicherheit. Sie muss nachhaltig sein. Und wir müssen auch schauen, wie sind die Prognosen für die Energieversorgung? Sinkt der Energieverbrauch, steigt der Energieverbrauch? Von was hängt er denn überhaupt ab? Und was hat Energieversorgung, auch Energiepreise, mit Wirtschaft zu tun? Und wir brauchen uns nur mal anzuschauen, wie sich die Bevölkerung auf der Erde entwickelt hat. Und das sehen wir hier in der linken Grafik, in die Zeitskala auf X und Y ist die Bevölkerung. Und da sehen wir also, dass bis vor etwa 10.000 Jahren wir ein sehr moderates Wachstum der Bevölkerung hatten. Das hat sich dann entsprechend bis heute beschleunigt. Und wir sind heute, ja, die Grafik ist tatsächlich ein bisschen älter schon, hier steht noch 6 Milliarden, wir haben inzwischen ungefähr 8 Milliarden Erdenbürger. Und die Prognosen gehen dahin, dass irgendwann in diesem Jahrhundert noch wir zu einer zu einem Maximum kommen werden und danach einen Abfall, einen flachen Abfall der Bevölkerung haben werden. Und es ist noch nicht genau sicher, wann dieses Maximum auftritt und wie hoch es sein wird. Das hängt von verschiedenen Faktoren ab, die natürlich mit gewissen Fehlern in der Prognose behaftet sind. Aber die Prognosen gehen dahin, dass irgendwo im Jahre 2060 etwa wir das Maximum erreichen werden mit einer Bevölkerung von zwischen 10 und 11 Milliarden Einwohnern. Und es ist klar, jeder Mensch braucht Energie, selbst wenn es nur zum Feuermachen ist. Aber da die Industrialisierung, die Technologisierung immer weiter fortschreitet, brauchen immer mehr Menschen auch andere Formen von Energien, insbesondere in Zukunft Elektrizität, siehe auch Elektromobilität. Und deswegen wird der Energiebedarf steigen. Also zunächst mal wird er steigen aufgrund der steigenden Bevölkerung. Er wird aber auch steigen, weil der Energiebedarf pro Person steigen wird. Es ist zwar nicht in jedem Land oder in der Region ein gleicher Anstieg, es wird auch Regionen geben, in denen der Pro-Kopf-Energieverbrauch sinken wird, zum Beispiel in Deutschland. Das liegt aber im Wesentlichen daran, dass wir zum Beispiel energieeffizienter mit der Energie umgehen. Andere Regionen, wie zum Beispiel die Schwellenländer oder China, die haben auch einen großen Nachholbedarf, trotz steigender Energieeffizienz, sodass letztendlich ein erhöhter Energiebedarf pro Person dabei rauskommt. Und in der rechten Grafik sieht man einfach mal den Energieverbrauch als Funktion der Zeit von 1880 bis etwa bis im Jahre 2000. Und da sieht man, und zwar die Einheit, die hier dargestellt ist, ist Gigatonnen Steinkohleeinheiten. Was es genau ist, das werde ich Ihnen dann noch genau erklären. Und da sieht man die Kurve, das liegt hier bei ein paar hundert Millionen Tonnen Steinkohle, das steigt so gemächlich an. Man sieht sogar hier so einzelne Einbrüche durch den Ersten Weltkrieg, Zweiten Weltkrieg, die Weltwirtschaftskrise, aber auch hier die Ölkrise in den 70er Jahren. Und tatsächlich werden wir, wenn es die Grafik in ein oder zwei Jahren neu gemacht gibt, werden wir auch sehen, die Corona-Pandemie als ziemlich großen Einbruch im Energieverbrauch. Ja, wir sehen auf jeden Fall ein sehr starkes Wachstum in der globalen Energienutzung. Und ich kann Ihnen jetzt schon mal sagen, das sehen wir aber dann nochmal besser, dass wir heutzutage schon im Jahre 2020 bei ungefähr 17 Milliarden Tonnen Steinkohle äquivalent sind. Ja, das heißt, die Kurve, die würde momentan also schon irgendwo hier oben am Folienrand sein. Das heißt, wir haben weiterhin ein nahezu ungebremstes Wachstum des Energieverbrauchs. Ja, hier haben wir ein schönes Bild von einem Gebirge. Das ist an der Grenze zwischen Bayern und Österreich. Vielleicht war der eine oder andere schon mal dort. Ja, wir haben hier die Alpspitze und hier die Zugspitze. Was hat das jetzt mit Energie zu tun? Also das ist Wettersteingebirge und das hat Folgendes mit Energie zu tun. Stellen Sie sich vor, dieses Massiv wäre ein Kohleberg. Dann würde dieses Volumen an Kohle dem jährlichen, zurzeit jährlichen Energieverbrauch entsprechen, weltweit. Ja, das heißt, diese 17 Milliarden Tonnen Steinkohle auf einem Berg aufgeschüttet, das würde entsprechend dem Wettersteinmassiv entsprechen. Jetzt ist es natürlich so, dass wir nicht ausschließlich unsere Energie aus Kohle gewinnen. Deswegen bezeichnen wir es als Steinkohle-Äquivalent. Wir haben viele verschiedene Energiequellen. Wir haben verschiedenste regenerativen Energiequellen. Wir haben fossile Energieträger. Wir haben nukleare Energieträger. Aber wenn wir so tun, als ob alle diese Energie vorher in Steinkohle gebunden wäre, dann können wir sagen, dass diese Energie, die wir umsetzen, 17 Milliarden Tonnen Steinkohle entspricht. Deswegen Steinkohle äquivalent. So, wie teilt sich das Ganze auf? Die verschiedenen Energieformen. Wir haben also hier das linke Tortendiagramm. Das ist also die Gesamtenergie, die wir verbrauchen. Und das setzt sich aus vier Hauptblöcken zusammen. Nämlich einmal aus Öl. Das ist das Petroleum. Das ist ungefähr ein Drittel. Dann haben wir Kohle, nochmal ein Drittel. Und dann Gas, also Erdgas, Naturgas, das ist so ein knappes Viertel. So, das heißt, wenn ich das zusammenzähle, dann sind knapp 80% der Energie, die wir verwenden, basiert auf Öle, also Mineralöl, Erdgas und Kohle, sogenannte fossile Energieträger, die darauf basieren, dass wir letztendlich Kohlenstoff oxidieren zu Kohlendioxid. Dabei wird entsprechend Energie frei. Das heißt, unsere Energieversorgung, obwohl wir so viele Windräder sehen und so viele Solarzellen, ist weltweit immer noch dominiert von den fossilen Energieträgern. Und das kann, wie wir dann auch in einem weiteren Verlauf der Vorlesung sehen werden, durchaus zu sekundären Problemen führen. Dann haben wir noch ungefähr 2,6% nukleare Energiequellen. Das heißt, im Wesentlichen ist das Kernspaltung, also Atomkraftwerke, wobei eigentlich streng genommen sind es Kernkraftwerke. Da das hier eben die Gesamtenergie darstellt und nicht der elektrische Strom, da sieht es nämlich dann anders aus, die Verteilung, ist der Anteil an nuklearen Energiequellen so gering. Ja, beim Strom ist er deutlich höher. Ja, und dann haben wir ungefähr 20% erneuerbare Energieformen, die hier natürlich einfach pauschal in ein Tortenstück zusammengefasst sind. Wenn man sich diese 19% der Gesamtenergie aufschlüsselt, dann ergibt sich das rechte Tortendiagramm. Und da haben wir entsprechend sehr viele verschiedene Arten von regenerativen Energiequellen. Und das wird auch tatsächlich der größte Einzelblock der Vorlesung sein, allein der Tatsache geschuldet, dass wir so viele verschiedene Formen der regenerativen Energieerzeugung haben. Herausheben möchte ich eigentlich zum einen, dass fast die Hälfte der regenerativen Energie traditionelle Biomasse ist. Traditionell heißt, dass Leute Biomasse, also zum Beispiel Holz, einfach zum Heizen oder zum Kochen verwenden. Dann haben wir dieser gelbe hier, das ist Ethanol. Da wird also gezielt zum Beispiel aus Zuckerrohr Ethanol produziert, der dann wiederum den klassischen auf Mineralöl basierten Treibstoffen beigefügt wird. Ja? Das E10 zum Beispiel ist ein Beispiel, wo wir entsprechend Bioethanol dem Benzin zumischen. Wir haben aber auch einen relativ großen Anteil hier an Wasserkraft. Und da gibt es eine ganze Menge an verschiedenen Möglichkeiten, wie ich das nutzen kann natürlich, ja, was dann alles im Detail noch später kommt. Dann haben wir entsprechend hier Wind und, muss ich gerade selbst schauen, Biowärme und ja, und die restlichen, wie gesagt, das sind teilweise sehr kleine Beträge, absolut, ja, wobei der größte Teil der verschiedenen Punkte hier zurzeit oder in den letzten Jahren sehr stark am Wachsen ist. Und das Ziel ist ja von der Menschheit, vielleicht nicht von allen Präsidenten, aber zumindest mal von der Mehrheit, dass wir irgendwann im Laufe des Jahrhunderts CO2-neutral werden. Ja? Und das wird schwierig genug werden. Das Thema Energiewende, aber auch damit die Verkehrswende, ist ja gerade in Deutschland, in den Medien, ein sehr großes Thema. schon seit vielen Jahren. Die Frage ist, was können wir wirklich beitragen weltweit? Und da möchte ich mal folgende zwei Folien zeigen. Zum einen die klassische politische Weltkarte, in denen die Länder nach ihren Landesgrenzen, geografischen Landesgrenzen gezeigt sind. Da gibt es zwar einige kleine Verzerrungen, je nachdem, welche Projektion der Weltkarte man hat. Aber im Großen und Ganzen ist es schon so, dass ein großes Land auch im Regelfall größer erscheint als ein kleineres Land. Ja? Das hängt letztendlich von der geografischen Breite ab, wie groß der Verzerrungsfaktor ist. So, jetzt werde ich diese Weltkarte ändern, und zwar nach Bevölkerungsgröße. Das heißt, ein Land wird jetzt immer größer, oder die Fläche des Landes wird jetzt proportional zur Bevölkerungsgröße dargestellt. Dann sieht die Welt so aus. Dann sehen wir zwei Schwergewichte in der Welt, nämlich einmal hier Indien mit ungefähr 1,3 Milliarden Einwohnern und hier ist China mit ungefähr 1,4 Milliarden. Das heißt, diese beiden Länder machen schon nicht ganz die Hälfte, aber irgendwie was wie 40% der Weltbevölkerung aus. Wir sehen, dass zum Beispiel hier Russland, obwohl es ja normalerweise mit Abstand von der Fläche her das größte Land ist, zu einem, naja, ich will nicht sagen unbedeutenden, aber zumindest sehr kleinen Streifen hier verkümmert. Dann haben wir natürlich noch Schwergewichte hier in Brasilien, die USA, während Kanada eben sehr klein geworden ist, aber auch Mexiko. In Europa gibt es einige bevölkerungsreiche Länder, also eben Deutschland, Italien, Frankreich, Spanien, Großbritannien vor allen Dingen, wobei Deutschland meines Erachtens noch immer noch unter den Top 10 ungefähr rangiert, unter den bevölkerungsreichsten Ländern. Interessant ist vor allen Dingen, dass hier in Afrika tatsächlich einige sehr bevölkerungsreiche Länder gibt, wie zum Beispiel Nigeria. Ich habe nicht genau im Kopf, wie viele Einwohner das hat, aber ich glaube, es waren irgendwie so wie 160 Millionen, also ungefähr das Doppelte von Deutschland. Oder was mir auch nicht bewusst war, ist, dass Pakistan ein sehr bevölkerungsreiches Land ist, mit deutlich über 100 Millionen Einwohnern. Obwohl gefühlt dort vorwiegend Karakorum ist, also Hochgebirge. So, und jetzt ist es natürlich so, dass, wenn man das mal länderweise anschaut, bezogen auf den Energieverbrauch, ist klar, dass ein Land, was so viele Einwohner hat wie Indien oder China, auch einen signifikanten Anteil beiträgt an der Energieproduktion und Energieverbrauch. Und das ist vor allem dann wichtig, wenn diese Länder, und es sind gerade diese beiden großen Länder, die noch einen sehr großen Nachholbedarf haben, die sehr hohe, immer noch hohe Wachstumsraten haben in der Wirtschaft, dass auch der Energieverbrauch überproportional stark steigt im Vergleich zur Bevölkerung. Das heißt, wenn wir in Deutschland oder in Europa, schauen Sie mal, die ganze EU, ja, das ist ein kleiner Fleck, das ist nicht mal ein Drittel von Indien. Wenn in diesen beiden großen Ländern es nicht geschafft wird, die Energieversorgung in den Griff zu bekommen hinsichtlich einer CO2-neutralen Produktion, dann können wir bei uns machen, was wir wollen. Selbst wenn wir nächstes Jahr auf Null, Zero Emission gehen würden und die anderen nicht, dann wäre der Welt insgesamt relativ wenig geholfen. Das heißt, es ist eine globale Anstrengung. Man könnte natürlich argumentieren, wenn wir Vorreiter sind in einer CO2-neutralen Energieproduktion, dann, und es funktioniert vor allen Dingen, dann könnte es sein, dass wir eben eine Vorbildfunktion haben und andere Länder gewissermaßen nachziehen. Ich hatte schon gesagt, dass Wirtschaft eine wichtige Rolle spielt bei der Energieversorgung. Und eine moderne, funktionierende Wirtschaft funktioniert nur mit einer sicheren Energieversorgung. Und da gibt es einen ganz klaren Zusammenhang zwischen dem Energieverbrauch einer Gesellschaft und dem Bruttoinlandsprodukt. Natürlich gibt es eine gewisse Streuung, ja, aber es gibt trotzdem einen eindeutigen Zusammenhang, eine Tendenz zumindest. Hier ist mal dargestellt, auf der Y-Achse, der Energieverbrauch pro Person in einem Land in Tonnen Erdöl-Äquivalent. Das heißt beispielsweise, hier ist Russland, jeder russische Bürger verbraucht so viel Energie in einem Jahr, dass es 5 Tonnen Rohöl entspricht. Ja. Und hier unten an der X-Achse, da ist das Bruttoinlandsprodukt pro Person in 1000 US-Dollar. Und jetzt sehen wir, je höher das Bruttoinlandsprodukt pro Person ist, desto höher ist der Energieverbrauch pro Person. Wie ich sagte, es gibt eine gewisse Streuung, aber ich kann hier durchaus eine mehr oder weniger eine Gerade durchlegen. So, das heißt, in erster Näherung ist der Energieverbrauch proportional zur Wirtschaftsleistung. Und jetzt sehen wir auch, wo das Problem für die Zukunft ist, für die nächsten Jahre und vielleicht noch Jahrzehnte, dass die beiden großen Länder hier, Indien und China, sowohl noch ein relativ geringes Bruttoinlandsprodukt haben, als auch einen geringen Energieverbrauch. Aber diese beiden Länder werden in Zukunft hier in diese Richtung wandern. Vielleicht nicht genau auf der Geraden, weil durch höhere Energieeffizienz das irgendwann so leicht abknicken wird in den Plateau rein. Ja? Aber der Energiebedarf wird deutlich ansteigen. Man sieht zum Beispiel auch, Deutschland hier braucht ungefähr 4 Tonnen Öl pro Kopf. Kanada mit ungefähr dem gleichen Bruttoinlandsprodukt braucht fast das Doppelte. Das heißt, verschiedene Nationen gehen verschieden sinnvoll mit Energie um. Wobei ich sagen muss, man kann nicht nur verurteilen, oder weil in Kanada gibt es natürlich Besonderheiten. Aufgrund der riesigen Entfernungen ist es so, dass einfach mehr Energie in den Verkehrssektor fließen muss, um das Land zu bereisen. Zum Zweiten ist Kanada, zumindest im Zentrum, Sommer unerträglich heiß, im Winter ist es extrem kalt. Das heißt, hier wird wesentlich mehr Energie auch in Heizung oder Klimaanlagen investiert. Ja, deswegen kann man nicht einfach sagen, die Kanadier sind zweimal so ineffizient. Ja. Wer relativ ineffizient ist, das sieht man hier, das sind natürlich die Vereinigten Staaten, ja, die zwar ein sehr hohes Bruttoinlandsprodukt haben, aber auch hier fast das Doppelte an Energieverbrauch pro Kopf haben. So, jetzt dank Corona-Zeiten gehen wir auch nicht mehr sinnvoll mit Energie um. Hier ist nämlich die Fenster offen und ich muss tatsächlich meinen Pulli jetzt anziehen, weil wir gerade die Wärme zum Fenster rausschicken. Gut, ich denke, jeder von Ihnen hat ein Smartphone, Tablet, was auch immer, mehrere Geräte vielleicht. Und ich denke, jeder von Ihnen wird täglich eine beträchtliche Zeit das Internet verwenden. Und Sie sollten sich vielleicht mal Gedanken machen, dass das Energie braucht. Und zwar nicht nur den Akku von Ihrem Smartphone, sondern vor allen Dingen, um die Daten bereitzustellen und zu verschicken, die Sie runterladen. Nur als Beispiel, der Energieverbrauch von Google beträgt ungefähr 2,5 Milliarden Kilowattstunden pro Jahr. Jetzt vergleichen Sie es mal mit Ihrem Haushalt. Wenn Sie einen Wasserkocher, der hat 2000 Watt normalerweise, wenn Sie den Wasserkocher für eine halbe Stunde anmachen, dann haben Sie einen Verbrauch von einer Kilowattstunde. Dann können Sie vielleicht ermessen, wie viel Energie das ist, das hier umgesetzt wird. Da wurden 1,46 Millionen Tonnen Kohlendioxid generiert, nur für Google. Wenn Sie 100 Suchanfragen machen, dann benötigen wir Energie, mit der Sie eine 60 Watt Birne, Glühbirne, so die klassische Glühbirne noch, 28 Minuten zum Leuchten bringen können. Das gesamte Internet hat zurzeit einen Energiebedarf, also eigentlich ist es ein Leistungsbedarf, von permanent 25 Gigawatt. Das sind im Vergleich 25 große Kernkraftwerke, 50 große Kohlekraftwerke oder wenn das Land oder wenn das Internet ein Land wäre, dann würde dieses Land an sechster Stelle im Energieverbrauch stehen. Mit steigender, stark steigender Tendenz. Wenn Sie beispielsweise einen Film streamen, da werden ziemlich große Datenmengen fällig, dann brauchen Sie dafür auch ziemlich viel Energie. Jetzt ist es tatsächlich so, dass für das Streamen eines Filmes mehr Energie benötigt wird, als wenn Sie eine DVD oder Blu-ray kaufen, ja, für die Herstellung dieses Datenträgers und die Versendung. Gut, das würde nicht mehr stimmen, wenn Sie jetzt natürlich extra 20 Kilometer im Auto fahren, um sich eine DVD zu kaufen. Ja. Aber das kleine Beispiel soll schon zeigen, dass es hier ganz viele verschiedene Sichtweisen gibt und man muss immer ganz viele verschiedene Aspekte mit berücksichtigen und dass es nicht die Wahrheit gibt bei diesem Thema. Deutschland will aus der Kohle aussteigen, hat zumindest die Regierung beschlossen. Und 2038 sollen also die letzten Kohlekraftwerke abgeschaltet werden. Warum das unter Umständen ein Problem für uns darstellt, da kommen wir später in der Vorlesung dazu. Es ist kein unlösbares Problem, aber es ist erstmal ein Problem. Aber in vielen anderen Ländern wird Kohle sicherlich noch darüber hinaus in großem Stile weiterverwendet. Hier haben wir so ein Beispiel für drei große Länder, nämlich für China, die Vereinigten Staaten und Indien. Und zwar ist hier der Kohleverbrauch dieser Länder, nicht pro Person, sondern insgesamt, aufgetragen für verschiedene Jahre. Und zwar in Milliarden Tonnen. Ja, dann sieht man hier, dass also diese orangene, dunkelorangene Balken, das sind die Vereinigten Staaten, ja, die sinken ganz langsam ab. Dann haben wir China, das hatte bis 2010, also hier, das fällt mir gerade auch auf, muss ich dazu sagen, also hier zwischen 2000 und 2010, da ist ein Sprung von 10 Jahren, danach ist es jährlich, diese Darstellung. Ja. Deswegen gibt es diesen großen Sprung hier bei China. Also China hat nicht innerhalb von einem Jahr seine Energie aus Kohle verdreifacht, ja. Das ist einfach, weil das 10 Jahre lang akkumuliert worden ist. Dann sieht man, dass also China dann noch weiter gewachsen ist auf bis zu 4 Milliarden Tonnen Kohle. Und danach ging es leicht nach unten. Ich will nicht sagen, dass es ein Plateau ist, aber es gibt jährliche Schwankungen. Aber das wird sicherlich noch in den nächsten Jahrzehnten noch sehr hoch bleiben. Ja, weil China braucht Energie, braucht vor allem auch elektrische Energie. Und China baut momentan seit mehreren Jahren bereits Kohlekraftwerke in großem Stil, nämlich etwa alle 3 Wochen ein neues Kohlekraftwerk. Und es wird auf Jahre hinaus noch so weitergehen. In Indien ist es ähnlich, ja, auch nicht auf dem hohen Niveau wie in China, aber Indien war erstmal hier in den 2010 bis 2013 relativ konstant und in den letzten Jahren steigt es hier deutlich stärker an. Liegt auch darin begründet, dass Indien nochmal einen deutlich größeren Nachholbedarf hat als China. 2017 zum Beispiel war der Strombedarf oder stieg der Strombedarf in China um 5,5% an. So, da denkt man, naja gut, das ist schon eine ganze Menge, aber vielleicht nicht so viel. Wenn Sie aber jetzt diesen Zuwachs von China absolut betrachten, in Kilowattstunden, dann entspricht diese Steigerung in nur einem Jahr dem gesamten Bedarf Frankreichs. So, jetzt gibt es natürlich Prognosen für die zukünftige Energieversorgung. Diese Prognosen sind mit Vorsicht zu genießen. Denn eine Prognose ist eine Prognose. Da gehen ganz viele Aspekte ein. Vor allen Dingen gehen diese Prognosen über lange Zeiträume. Ja? Also hier diese Prognose, das ist eine von der deutschen Shell AG. Da geht die Prognose bis zum Jahre 2060, also die nächsten 40 Jahre noch. Und da kann viel passieren. Aber aufgrund der jetzigen Kenntnisse oder der Kenntnisse, die zumindest diese Studienmacher hatten, glaubten sie, diese Prognose aufstellen zu können. Ja, und da sieht man, dass also der Energiebedarf sich bis zum Jahre 2060 ganz grob verdoppeln wird, sogar ein bisschen mehr. Es ist noch aufgeschlüsselt nach verschiedenen Energieträgern. Ja? Und da sehen wir, dass um 2020 herum also alles, was hier unter dieser Linie hier ist, dann abnehmen wird. Und das sind die Summe der fossilen Energieträger. Momentan, haben wir gesehen, ist es noch dominiert von den fossilen Energieträgern. In Zukunft, im Jahre 2060, machen die fossilen Energieträger in diesem Szenario nur noch ungefähr 40%, ja, oder ein Drittel der Energie aus. Allerdings bei deutlich erhöhtem Gesamtumsatz der Energie natürlich. Das allerdings wäre schon nicht mehr kompatibel mit den Klimazielen, die wir haben. Ja? Dann müssten wir im Jahre 2060 eigentlich mehr oder weniger auf Null sein. Ob wir auf Null kommen, weiß ich nicht. Ich kann dafür keine Prognose aufstellen tatsächlich, ja? Da es auch so viele Unwägbarkeiten gibt. Es gibt generell so viele Unwägbarkeiten bei so einer Prognose. Ja? Jetzt haben wir so eine Pandemie. Ja? Das wurde hier ganz ehrlich nicht mit eingerechnet. Und wir wissen noch nicht, welche langfristigen Veränderungen es in der Arbeitswelt, in der Gesamtwirtschaft, in der Welt geben wird. Natürlich wird die Welt sich wieder erholen. Aber vielleicht ist es so, dass die Leute weniger verreisen oder die Leute weniger Dienstreisen machen und mehr Zoom-Meetings. Das wissen wir momentan alles noch nicht. Ja? Deswegen, es kann auch Kriege geben, es kann Naturkatastrophen geben. Es kann neue Entwicklungen geben, neue Erfindungen, Technologien, die alles einen Einfluss haben können. Ja? Denken Sie an die Dampfmaschine damals, an die Kernspaltung, an die Entwicklung von Motoren und Turbinen, an die Elektrizität und die elektrischen Netze. Das waren alles Entwicklungen, die die Wirtschaft und auch die Energieversorgung nachhaltig geprägt haben und verändert haben. Und wir wissen nicht, was uns da in Zukunft noch erwartet. Ja, deswegen sind diese Prognosen, wie gesagt, sehr mit Vorsicht zu genießen. Eins ist aber relativ klar, wenn die Welt nicht untergeht, dann werden wir uns auf einen deutlich steigenden Energiebedarf einstellen müssen. Kohlekraftwerke verbrennen Kohle. Ja, hier ist mal so ein Bild von einem großen Kohlekraftwerk bei uns in der Umgebung, in der Nähe von Hanau. Das hat eine elektrische Leistung von knapp 2 Gigawatt, also 2000 Megawatt, verteilt auf 5 Kraftwerksblöcke. Und damit Sie mal so eine Vorstellung haben, wie viel da verbrannt wird, das sind 575 Tonnen pro Stunde. Wenn Sie das aufs Jahr hochrechnen, abzüglich von ein paar Revisionszeiten von so einem Kraftwerk, dann kommen Sie auf einen Brennstoffbedarf für das Gesamtkraftwerk von etwa 4,5 Millionen Tonnen. Ja, mit der entsprechenden Emission von Kohlendioxid natürlich. Und dann sind wir schon beim nächsten Thema. Wir haben eine Klimaveränderung. Es mag sein, dass es noch einige Leute gibt, die selbst daran nicht glauben. Aber wir können es messen, wir können es beobachten, und zwar auf der ganzen Welt mit ganz vielen Parametern. Dass es menschengemacht ist, ist natürlich nicht zu 100% sicher. Aber es ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit so. Wir sehen einmal hier die Abweichung der Jahresmittelwerte von einem gewissen Normwert für die Zeiten von, muss man aus hier, von 1980 bis zum Jahre 2020. Klar, da gibt es ein paar Schwankungen, aber im Großen und Ganzen steigt die Temperatur an. Und zwar relativ stark. Also wir reden hier von einem, wenn wir jetzt mal so die Steigung hier betrachten, ja, von innerhalb eines Jahrzehnts steigt die Temperatur um mehr als 0,1 Grad an. 0,1 Grad, das klingt natürlich erstmal sehr wenig. Aber wenn ich jetzt 50 oder 100 Jahre betrachte, dann reden wir von 1 Grad, 2 Grad. Ja. Und wir wissen, dass seit dem Beginn der Aufzeichnung, ungefähr 1860, die globale Temperatur inzwischen um ungefähr 1,5 Grad schon angestiegen ist. Und es gab mal so ein 1,5 Grad Ziel. Das war zwar der Startpunkt ein bisschen später gesetzt, ja, aber wir sind trotzdem nicht mehr so weit weg. Wir werden dieses Ziel oder dieses Budget, das Temperaturbudget, wahrscheinlich schon in 20 Jahren erreichen. Und man sieht hier zum Beispiel in der unteren Grafik der Anteil von Kohlendioxid in der Atmosphäre. Und zwar für die letzten 2000 Jahre. Da sieht man also hier diese rote Kurve, ja? Die blieb also über lange Zeiträume konstant und so im Ende des 18., 19. Jahrhunderts stieg es an. Das war nämlich die Zeit der industriellen Revolution, wo wir angefangen haben, im großen Stile fossile Energieträger zu verbrennen, vor allem für Dampfmaschinen. Und dann sieht man diesen sehr, sehr deutlichen Anstieg, den wir hier haben im 20. Jahrhundert bis heute. Und wir sehen hier die Einheit oder die Konzentration von Kohlendioxid in der Luft, die wird in ppm, Parts per Million, gemessen. Das war also im Bereich von 270 ungefähr, über Jahrhunderte mehr oder weniger konstant. Und wir sind inzwischen bei über 400 angekommen. Das heißt, es dauert nicht mehr lange, dann haben wir den CO2-Gehalt in der Atmosphäre verdoppelt. Das ist eine Art von Terraforming. Man sieht in dieser Kurve hier wird quasi reingezoomt, in diesen kurzen Zeitraum hier. Da sieht man sogar sehr schön die jahreszeitlichen Schwankungen des CO2-Gehalts in der Atmosphäre. Das liegt daran, in einem Sommerhalbjahr, oder im Sommer haben wir auf der Welt weniger CO2 in der Luft als im Winter des gleichen Jahres. Das liegt einfach daran, dass im Sommer der Nordhalbkugel sehr viel Biomasse gebunden wird und dadurch CO2 entnommen wird. Im Winter zerfällt die Biomasse durch das Laub von den Bäumen oder die Ernte und wird wieder freigesetzt. Und dadurch, dass die Landmasse auf der Nordhalbkugel deutlich größer ist als die Landmasse auf der Südhalbkugel, gibt es diese Zickzack-Bewegung. Ja, wir werden es aber mindestens eine Doppelstunde mit dem Treibhauseffekt, der sich als Folge ergibt von bestimmten Treibhausgasen, eben CO2 ist das bekannteste, aber es gibt noch andere, werden wir uns also beschäftigen und uns eben anschauen, wie entsteht der Treibhauseffekt, welche Mechanismen gibt es da und wie kann er überhaupt nachgewiesen werden. Ja, hier muss ich auch gerade meine Brille holen, weil das so klein gedruckt ist. Ja, hier sieht man mal den CO2-Ausstoß nach Ländern. Also wir haben ja vorhin dieses Bild gehabt, wo die Bevölkerungsgröße eines Landes proportional war zu den zu der Fläche des Landes in der Darstellung. Jetzt sieht man mal die Länder als Kreise dargestellt und die Fläche entspricht dem Ausstoß von Kohlendioxid. Und da sieht man natürlich jetzt sofort, welche Länder dafür hauptverantwortlich sind. Das ist einmal die Vereinigten Staaten hier. Es ist dann China und wie man sieht, China ist inzwischen mit Abstand der größte Emittent von Kohlendioxid, nämlich mehr als das Doppelte vom Zweitplatzierten. Ja, China emittiert, das war 2016 wohlgemerkt, ja, gucken wir, ob ich mal eine neuere Folie finde, damals schon mehr als 10 Milliarden Tonnen Kohlendioxid pro Jahr. Deutschland liegt hier dabei, ja, so im ja, schon, also schon in der Spitzengruppe eigentlich, ja, weil so viele von diesen großen Kreisen gibt es ja nicht. Ja. Wir haben hier noch Japan, wir haben Russland, dann Indien, China und dann ist Deutschland schon so an siebter Stelle oder sowas. Ja. Das Ganze ist hier eben dann Europa. Ja. Und wenn man sich mal anschaut, die Veränderungen zwischen 1990 und 2016, die sind hier auch noch dargestellt. Dann sieht man zum Beispiel, dass Deutschland 23% weniger CO2 ausstößt 2016 als 1990. Das heißt, Deutschland ist eigentlich ganz gut dabei auf diesem Weg zu einer Reduktion von den Treibhausgasen. Andere Länder in Europa sind dagegen gestiegen. Ja? Zum Beispiel die Niederlande ist gestiegen um 5% oder Spanien um 12%. Die USA ist ungefähr konstant, ja? 1%, also praktisch keine Änderung. Heißt aber auch keine große Reduktion für diesen großen Emittenten. Insbesondere die Schwellenländer sind extrem am Ansteigen. Ja? Also China. 353% mehr Ausstoß. Indien 287%. Brasilien 115%. Saudi-Arabien, Türkei, Iran, Vereinigte Arabische Emirate, alles im 100 bis 250, fast 300% Steigerung. Ich glaube, den Vogel schießt Vietnam ab mit 927%. CO2-Anstieg. Ja, das ist also fast eine Verzehnfachung. Ein Thema wird natürlich auch Verkehr sein. Und natürlich auch eine wie auch immer geartete Verkehrswende hinsichtlich zu anderen Antriebsarten. Wir werden uns schon anschauen, ob es Sinn macht, sich auf eine Antriebstechnologie komplett zu fokussieren. Das ist natürlich, diese Frage ist letztendlich nicht eindeutig zu beantworten. Ja? Da spielt auch immer eine gewisse Meinung mit rein. Ja? Ich persönlich bin nicht der Meinung, dass es eine gute Idee ist, sich ausschließlich zum Beispiel auf Elektroautos zu konzentrieren. Sondern ich würde das Ganze mehrgleisig fahren lassen. Ja, also auch hinsichtlich Brennstoffzellentechnologie zum Beispiel und hinsichtlich synthetischer Treibstoffe. Ja, also zum Beispiel, dass man aus überschüssiger Windenergie, aus Kohlendioxid und Wasser wieder Treibstoffe produziert. Damit auch Energie zwischenspeichert. Das hat zwar seinen Preis, aber es ist meines Erachtens besser, als ausschließlich auf eine Technologie zu setzen, für die es auch gewisse begrenzte Rohstoffe genug gibt. Eins ist klar, wir werden in den nächsten Jahrzehnten immer weiter wegkommen müssen von den reinen Verbrennungsmotoren, zumindest von den Verbrennungsvorgängen, die auf Mineralölbasis, also auf fossilen Energieträgern basieren. Das ist richtig. Die Frage ist eben nur, wie sieht der Weg dahin genau aus? Momentan ist es immer noch so, dass das, was hier auf diesem Auto steht, nur die halbe Wahrheit ist. Ja? Electric Zero Emission. Ja, ist es richtig, an diesem Auto gibt es keinen Auspuff. Da kommt kein Kohlendioxid oder andere Schadstoffe raus. Mal gucken, ob ich ein Bild habe. Nein, ich habe leider kein Bild. Ich habe das in der Vorlesung dann später noch. Ich hatte mal so einen Cartoon hier gehabt, den habe ich, wie gesagt, den zeige ich dann später. Da zeigt so ein Vater mit seinen zwei Kindern auf ein Kohlekraftwerk da hinten und sagt dann, das ist der Auspuff von unserem neuen Elektrofahrzeug. Und das ist momentan leider immer noch so, auch wenn wir schon einen beträchtlichen Anteil an regenerativen Energiequellen haben in Deutschland für den Strom, ja, das sind also deutlich über 40% inzwischen, ist eben die Hälfte ungefähr immer noch fossil. Und für jede Kilowattstunde elektrische Energie werden ungefähr 500 Gramm Kohlendioxid emittiert. Das heißt, die Emission von so einem Elektroauto, die passiert im Kohlekraftwerk und nicht aus dem Auspuff. Das sollte man immer im Hinterkopf behalten. Das kann sich natürlich verbessern, es wird sich verbessern. Ja, aber momentan ist es halt noch so, dass ein Elektroauto eben nicht CO2-neutral ist. Außer ich hätte für die Produktion bereits regenerative Energiequellen eingesetzt und ich lade meine Batterie zum Beispiel mit Solarstrom auf oder mit Windstrom. Ein großes Thema für viele Leute ist auch das Tempolimit. Und da wird argumentiert, also ich sage gleich, ich bin gegen vom Tempolimit. Da wird argumentiert, ein Tempolimit würde ganz toll für die Umwelt sein und ganz viel Energie einsparen. Wenn man 120 fährt auf der Autobahn, statt freies Fahren, nenne ich es einfach mal, oder ohne Tempolimit, dann würde sich Reduktionen ergeben von Kohlendioxid um 9%, von Stickoxid um 16% und von Kohlenwasserstoffen um 9%. Das klingt erstmal gut, diese Zahlen. Aber jetzt muss ich diese Zahlen natürlich mal in Relation setzen. Ich muss sie nämlich mal auf die Gesamtemissionen vergleichen, die Deutschland ausstößt. Und dann sind wir nur noch bei 0,3% Ersparnis für Gesamtdeutschland, 1% beim Stickoxid und 0,2% bei den Kohlenwasserstoffen. Also das sind Zahlen, die im Rauschen liegen. Man kann auf einem Bierdeckel ausrechnen, wie groß die Ersparnis ist an Energie, die ich habe, wenn ich Tempolimit 120 habe. Da muss ich einfach nur ein paar Sachen miteinander multiplizieren als Faktoren und dann kommt man auf eine Zahl, die vielleicht nicht exakt ist, aber die im Bereich von 10-20% ganz gut passt. Und da sind wir entsprechend bei den 0,3% an Energieersparnis für ganz Deutschland. Das ist deutlich weniger als die jährlichen Schwankungen unseres Energieverbrauchs. Wenn ich das global betrachten würde, dann würden wir 0,0075% der weltweiten Energie einsparen, beziehungsweise auf den weltweiten Kohlendioxidausstoß nach heutigen Ermessen. Also eine verschwindende Zahl. Ich hatte mal ausgerechnet gehabt, ich muss mal gucken, ob das kommt, ich glaube, das kommt später. Ich hatte mal ausgerechnet gehabt, dass bereits nach Stunden oder Tagen, ich muss mal gucken, das kommt später in der Vorlesung, diese Reduktion, die wir in Deutschland schaffen, von dem chinesischen Anstieg bereits wettgemacht wird. Und zwar dauerhaft natürlich dann. Ich möchte hier also nicht plädieren für eine Energieverschwendung. Natürlich nicht. Ja, und jeder sollte für das Thema sensibel sein. Und deswegen sollten Sie vielleicht mal auf so einen CO2-Rechner gehen und mal Ihr Verhalten nur reflektieren. Einfach nur mal so eine Zahl für sich herausbekommen, wie viel CO2 Sie so typischerweise im Jahr emittieren. Vorher können Sie ja mal raten, was Sie glauben, und dann gucken Sie mal, was dabei wirklich rauskommt. Wir brauchen Energie und Energie ist immer noch größtenteils verbunden mit CO2-Ausstoß. Und Wir müssen heizen, wir brauchen warm, wollen warmes Wasser haben, wir wollen mobil sein, wir wollen uns Sachen kaufen. Wir haben einen Konsum, wir wollen Nahrungsmittel zu uns nehmen, verreisen. Überall dafür brauche ich Energie. Ich brauche für alles Energie. Ja, wir werden also dann auch jetzt in naher Zukunft, also nächste Woche, übernächste Woche, eine ganze Menge an Begriffen einführen. Auch zum Beispiel, wie viel Energie wird gebraucht, um ein bestimmtes Produkt herzustellen. Und das nennt man dann auch graue Energie. Und da werden Sie sich wundern, wie viel Energie da teilweise drinsteckt. Ja, hier kann man also bei diesen CO2-Rechnern, da gibt es ganz viele im Internet, mal gucken. Und da sieht man mal hier so der, in der rechten, also hier die rechte Spalte, das ist der durchschnittliche deutsche Durchschnitt pro Kopf, in 11,6 Tonnen Kohlendioxid pro Jahr. Ich habe das mal gemacht für mich. Das war 2000 und ich glaube, es war 2018, wenn ich mich recht entsinne, müsste 2018 gewesen sein, habe das für mich gemacht und komme hier auf einen deutlich höheren Pro-Kopf-Ausstoß von knapp 46 Tonnen. Und das hat allerdings seine Gründe gehabt, also vorwiegend war es tatsächlich bei mir die Mobilität. Dieser große hier, 31 Tonnen allein schon, das lag daran, dass ich da sehr viele Dienstreisen gemacht habe, also sehr viele Langstreckenflüge, musste ich machen, war eine Dienstverpflichtung. Gut, sonst im Großen und Ganzen habe ich auch ein paar Sachen, wo ich ein bisschen mehr habe, ja, also ich heize relativ gerne und ich habe auch beim sonstigen Konsum hier überproportional viele einen hohen Wert, ja. Aber einfach mal, dass jeder für sich mal schaut, was hat er denn für so einen CO2-Abdruck. Wir werden uns dann gerade bei den regenerativen Energiequellen auch damit beschäftigen müssen, wie sicher die Energieformen sind. Ja? Also sicher eben nicht nur in Hinsicht von Unfällen oder Emissionen, sondern sicher auch im Hinblick auf die zeitliche Verfügbarkeit, die Versorgungssicherheit. Und die beiden, oder wir haben in Deutschland vier große regenerative Energieformen, das ist Biomasse, das ist Wasserkraft, Solarenergie und Windenergie. Biomasse ist hinsichtlich der Versorgungssicherheit sehr gut, die verhält sich praktisch wie ein fossile Energieträger. Ich kann sie gut speichern, in Form von Holzpellets zum Beispiel, in Form von Biogas, was ich dann bei Bedarf entsprechend verbrennen kann. Wasserkraft ist auch relativ zuverlässig zeitlich. Ja, ich habe Speicherkraftwerke, ich habe Laufwasserkraftwerke, also praktisch Staustufen an Flüssen, in denen das Wasser durchläuft und kontinuierlich, mal mehr, mal weniger, je nach Wasserstand, aber immerhin relativ kontinuierlich Energie produziert, ist auch in der Hinsicht eine ganz gute Energieform. Aber wir haben entsprechend einen wachsenden Anteil von Windenergie und von Solarenergie. Und bei Solarenergie rede ich jetzt momentan mal von Photovoltaik, also wirklich von Solarzellen, die Licht in elektrische Energie umwandeln. Und da sieht man, dass das Energieformen sind, die zeitlich nicht konstant sind und die auch zeitlich nicht irgendwie vorausschaubar sind. Ja, wir haben die beiden linken Abbildungen, ist zum Beispiel die typische prozentuale Leistung eines Windparks für 3 Sommermonate und unten für 3 Wintermonate. Und da sieht man, es gibt einige wenige Tage, in denen wir fast 100% Auslastung haben von der Leistung des Windparks, bei eben Starkwindereignissen. Aber wir haben gerade im Sommer selten über 25%, manchmal sind es sogar nur 5%, die der Windpark an Leistung liefert im Vergleich zu seiner Nennleistung. Das Ganze ist naja, ich sag mal, unkorreliert. Auf der rechten Seite sieht man die prozentuale Leistung eines Solarkraftwerks, also eines Photovoltaikkraftwerks, über ein gesamtes Jahr. Und da sieht man auch, es wurde so berechnet, dass die Leistung über einen Tag gemittelt worden ist, ja, weil klar, per Definition ist im Sommer 8 Stunden lang die Sonne unterm Horizont und im Winter ist es 16 Stunden unterm Horizont. Das wurde entsprechend dann gemittelt für jeden Tag. Und hier wurde sozusagen jeder Tag aufgetragen. Und dann sieht man, dass wir tatsächlich im Sommer an wenigen Tagen an die 100% rankommen von den Leistungen natürlich. Wir sehen aber auch, dass selbst im Sommer wir manchmal nur etwa 20% der Leistung erreichen, weil zum Beispiel ein komplett bewölkter, verregneter Himmel ist. Und im Winter kommt man gar nicht über 25%. Ja, also wir können jetzt auch die Einhüllende nehmen hier, ja, da sieht man schön den Verlauf der Jahreszeiten hier. Und aufgrund der geringeren tieferen Sonnenstellung im Winter wird selbst bei perfektem Sonnenschein die Solaranlage sehr wenig Energie nur liefern. Und zwar weniger als 20% von der Nennleistung. Wenn dazu auch noch Bewölkung kommt, ja, dann rutschen wir ganz schnell in den Bereich von 5-10% nur noch. Und auch hier sieht man, bis auf die Einhüllende, keine große Korrelation, gibt keine Korrelation. Wie kriegt man jetzt damit eine sichere Energieversorgung hin? Nur damit nicht. Es braucht ein sehr ausgeklügeltes und komplexes System, dass wir eine zuverlässige Energieversorgung bekommen. Was umso aufwendiger und ausgeklügelter sein muss, je höher der Anteil dieser variablen Energieformen ist. Wenn ich irgendwann sage, ich möchte 80% Wind- und Sonnenenergie haben, ja, dann muss ich irgendwas tun, weil sonst kann ich meine Waschmaschine nur noch einschalten, wenn gerade der Wind weht oder die Sonne scheint. Aber es gibt Lösungen. Ja, es ist kein unlösbares Problem. Es ist nur nicht so, dass wir einfach nur mehr Windräder aufstellen müssen und mehr Dächer mit Solarzellen eindecken müssen und schon haben wir das Energieproblem gelöst. Das ist nicht die Lösung. Die ist viel zu einfach. Aber das kommt dann in der Vorlesung noch. Eine Möglichkeit tatsächlich, um das Problem ein bisschen zu entschärfen, wäre, dass wir die Energie lokal zwischenspeichern, die eine Solarzelle produziert. Ja, das funktioniert folgendermaßen. Also hier ist die links die Leistung aufgetragen, sowohl die Leistung, die die Solaranlage von einem Haus liefert, als auch der Stromverbrauch, ja, gegen die Uhrzeit, also 24 Stunden. So, und da sieht man also erstmal diese Kurve hier, diese symmetrische. Das ist die Leistung, die die Solaranlage liefert. Klar, die beginnt natürlich erst dann, wenn die Sonne aufgeht. Das ist jetzt also offensichtlich ein Sommertag, weil 5 Uhr morgens geht hier die Sonne auf. Ja. So, dann steigt es an, in die Mittagszeit bekommen wir das Maximum und dann fällt es wieder ab und irgendwann ist die Sonne untergegangen. Dummerweise ist es jetzt so, dass in dem Maximum, wo die Leistung hier bereitsteht, wir keinen besonders hohen Energieverbrauch haben in so einem Haushalt. Andererseits haben wir speziell am Abend oft einen relativ hohen Energieverbrauch. Da gehen die Lichter an, da fangen die Leute mal an, Wäsche zu waschen oder die Spülmaschine wird angemacht, wenn sie nach der Arbeit kommen. Oder da wird der Fernseher angemacht, vielleicht wird abends nochmal gekocht. Und dort haben wir keine Leistung mehr von der Solaranlage. Oder kaum. In frühen Abendstunden vielleicht noch ein bisschen was. Und jetzt kann man Folgendes machen. Ich habe eine gewisse Größe von der Solaranlage und stelle mir dann entsprechend in das Haus noch einen Akku rein, also einen Energiespeicher, einen elektrischen. Und dann passiert Folgendes. Morgens oder eigentlich nachts hier habe ich keine Solarleistung, aber ich fange mal an, ich brauche trotzdem Energie. Selbst nachts, wenn ich schlafe, brauche ich Energie in so einem Haus oder in der Wohnung. Sei es, dass es sich um die Heizung handelt, um Wärmepumpen, um Pumpen, Wasserpumpen, die das Wasser in der Wohnung umwälzen. Bei modernen Häusern sind es noch Lüftungsanlagen, die permanent laufen. Ich habe Kühlschrank, Standby-Geräte. Ich habe, was gibt es noch, Tiefkühltruhe vielleicht, ja. Das ist, hat, gibt also alles eine gewisse Menge an Energie, die ich permanent brauche. Das hole ich aus dem Netz dann derzeit. So, dann steigt der Verbrauch an vom Strom morgens, wenn Leute aufstehen. Gleichzeitig beginnt die Solaranlage zu arbeiten. Ab einem gewissen Punkt, oder generell ist es so, dass die Leistung oder die Energie, die die Solaranlage produziert, vorwiegend selbst verbraucht werden sollte und nicht ins Netz eingespeist werden. Der Eigenverbrauch ist immer besser, ja, weil ich spare dadurch nämlich den gekauften Strom. Und es ist auch für die Netze besser. So, aber ab einem gewissen Punkt wird die Leistung von der Solaranlage größer als die Leistung, die ich im Haushalt brauche. Das heißt, das hier da unten, das ist der Eigenverbrauch von der Solaranlage, den ich in meiner eigenen Wohnung verbrauche. Die Differenz hier, alles was da drüber liegt, das hier bis zu dem Punkt hier, das geht jetzt in eine Batterie rein. Irgendwann ist die Batterie voll. Und dann wird diese Differenz hier ins Netz eingespeist und ich bekomme dafür noch ein bisschen Geld. Irgendwann, in den frühen Abendstunden, sinkt die Leistung der Solaranlage so weit, dass es unter den Eigenverbrauch meiner Haushalt geht. So, jetzt muss ich aber keinen Strom kaufen von meinem Anbieter, sondern ich kann meine eigene Energie verwenden, die ich vorher in die Batterie gesteckt habe. Und wenn ich das geschickt mache von der Größe der Solaranlage und der Größe der Batterie, dann kann es sein, dass ich eine Eigenverbrauchsquote bekomme von ungefähr 75-80%. Ja? Und nur 20-25% des Stroms, den ich selbst produziere, muss ich sozusagen an den Netzbetreiber verkaufen. Ist insgesamt günstiger. Vorausgesetzt, die Batteriepreise spielen mit. Bis vor wenigen Jahren war das keine gute Idee, rein vom wirtschaftlichen Standpunkt. Weil die Batteriepreise einfach derartig hoch noch waren. Inzwischen, zusammen mit einer öffentlichen Förderung, sind die Batteriepreise aber so weit gesunken, dass es sich tatsächlich lohnt. Ja? Natürlich kostet jede gespeicherte Kilowattstunde kostet einen gewissen Geldbetrag. Ja? Der liegt sich im Bereich immer noch von etwa 10 Cent momentan pro Kilowattstunde, die ich speichere. Also ein Drittel ganz grob vom Strompreis. Aber wenn ich diese Speicherkosten plus das Geld, was ich bekomme für den Strom, den ich verkaufe, wenn das weniger ist als der Strom, den ich selbst einkaufen muss, dann hat es schon gelohnt. Ja? Und da sind wir an dem Punkt schon angekommen. Das heißt, es lohnt sich im Regelfall, eine angemessen große Batterie zu einer vorhandenen Solaranlage dazu zu kaufen. Energie und Öl und Wirtschaft spielen eine große Rolle mit sehr, sehr engen Zusammenhängen. Nur als Beispiel, wenn der Barrel-Ölpreis, also ein Barrel sind 159 Liter, wenn dieser Fasspreis um 1 Dollar ansteigt, was dann nur wenige Cent oder weniger als 1 Cent pro Liter entspricht, dann wird die Weltwirtschaft mit 31 Milliarden Dollar pro Jahr belastet zusätzlich. Also wir reden hier von riesigen Hebeln und riesigen Geldmengen, die in Energie drinstecken. Wenn Sie sich erinnern, bei der Weltenergieverbrauch, bei diesen Tortendiagrammen, da stand da oben noch so eine Zeile, da stand, der Wert der Energie, die wir produzieren, ist ungefähr 10 Billionen Dollar weltweit pro Jahr. Das heißt, es ist so ganz grob das vierfache Bruttoinlandsprodukt von ganz Deutschland. Also da steckt unheimlich viel Geld im Markt. Wenn der Strompreis zum Beispiel weltweit um einen Cent hochgehen würde, dann würde in der gesamten Welt es zu einer zusätzlichen Belastung von 180 Milliarden Euro führen. Für Deutschland bedeutet eine Strompreiserhöhung von nur einem Zehntel Cent eine volkswirtschaftliche Mehrbelastung von 380 Millionen Euro. Das war jedes Jahr. Jetzt ist es so, das kommt dann noch ein bisschen detaillierter die nächsten Male. Wir haben ja eine Förderung der regenerativen Energiequellen in Deutschland. Da gibt es ein Gesetz, das heißt EEG, Erneuerbare Energiengesetz. Das gibt es seit ungefähr Ende der 90er Jahre, wurde das eingeführt. Grundsätzlich keine schlechte Idee. Ja. Im Detail hätte ich andere Sachen, hätte ich es anders gemacht, aber das war halt damals von der rot-grünen Regierung so politisch gewollt. Und es hat zumindest dazu geführt, dass die regenerativen Energiequellen, insbesondere Wind und Sonne, sehr stark gewachsen sind. Letztendlich funktioniert es so, jemand, das können Sie sein, das kann ich sein, das kann eine Firma sein, stellt eine Anlage zur Verfügung, die Energie produziert, und zwar auf regenerativer Basis. Das kann sein Biogasanlage, das kann sein eine Solaranlage, ein Windrad, was auch immer. Und der Netzbetreiber wird dann für 20 Jahre verpflichtet, die Energie zu einem ganz festen Preis, der 20 Jahre festgeschrieben ist, abzunehmen. Dafür wird er kompensiert, weil der Preis, den derjenige bekommt, ist deutlich höher als der Marktpreis für den Strom. Der liegt nämlich nur bei ungefähr 5 Cent die Kilowattstunde. Und diese Kompensation, das zahlt nicht der Steuerzahler, sondern das zahlen alle Stromkunden, fast alle Stromkunden, zumindest die privaten vorwiegend. Indem auf dem Strompreis auf jede Kilowattstunde ein gewisser Prozentsatz für diese Umlage draufgeschlagen wird. Und diese Umlage, die liegt im Bereich momentan so bei 6,5, 6,8 Cent pro Kilowattstunde, also immerhin bei knapp 30 Cent pro Kilowattstunde, so ungefähr ein knappes Viertel des Strompreises ist diese Energie, ist diese EEG-Umlage. Wenn man das auf Deutschland hochrechnet, sind es ungefähr 23 Milliarden Euro pro Jahr, die die Stromkunden als Umlage bezahlen für die Förderung der regenerativen Energiequellen. Wir könnten jetzt wahrscheinlich stundenlang diskutieren, ob das eine gute oder schlechte Sache ist. Es ist weder komplett gut noch komplett schlecht. Es liegt irgendwo in der Mitte. Dass sowas nötig ist, damit das gefördert wird, ja, das ist so. Aber die Frage ist, ob dieses viele Geld wirklich notwendig gewesen wäre oder ob nicht vielleicht 15 Milliarden gereicht hätten. Es wäre immer noch attraktiv für die Leute, eine Solaranlage zu kaufen. Und dafür würde man die restlichen Mittel verwenden, um das Geld reinzustecken in Batterieforschung, Speichertechnologien und dergleichen. Ja, das wäre mein Favorit gewesen, so ein Konstrukt. Aber ich war nicht Bundeskanzler damals. War heute auch nicht. Es gibt einen Zusammenhang zwischen Energieverbrauch und Wirtschaftsleistung. Ich habe es schon gesagt, ich habe auch die Grafik gezeigt. Deutschland verbraucht knapp 500 Millionen Tonnen Steinkohleeinheiten. Also als ob die Energie, die wir umsetzen, wenn man das in Kohle ausdrückt, sind es 500 Millionen Tonnen ungefähr. Man kann das umrechnen in Kilowattstunden, dann sind wir bei 4.000 Milliarden Kilowattstunden. Diese ganzen Einheiten, die werde ich das nächste Mal dann genauer erklären nochmal. Wir haben ein Bruttoinlandsprodukt von ungefähr 2.500 Milliarden Euro, also 2.500 Billionen. Ja, das heißt, ich kann immer das Verhältnis bilden zwischen der Energie und dem Bruttoinlandsprodukt. Da komme ich auf 1,75 Kilowattstunden pro erwirtschafteten Euro. Das ist eine ganze Menge an Energie. Natürlich wird nicht alles verwendet für den Wirtschaftskreislauf, weil ein Teil der Energie wird ja auch direkt verfeuert, also in Autos für Heizungen. Aber ungefähr 50% dieser Energie wird wirklich für die Wertschöpfung verwendet. Ja? Denken Sie mal daran, wenn ich ein Produkt entwickle und herstelle, dann brauche ich dafür Energie. Da müssen Maschinen betrieben werden, es müssen vielleicht Metalle geschmolzen werden, ich muss es transportieren. Oder selbst ein Bäcker, ja? In dem Brot steckt Energie drin, und zwar nicht nur der Brennwert von den Rohstoffen, sondern da steckt Energie drin für die Herstellung. Ja? Es muss geerntet werden, es muss verarbeitet werden, es muss transportiert werden, das Mehl. Dann hat der Bäcker Rührgeräte, die mit Strom laufen, er hat eine Heizung, er hat den Backofen, er hat Licht ein in seinem Laden, und dafür brauche ich Energie. Ja? Und ganz grob, etwa 0,9 Kilowattstunden muss ich an Energie reinstecken, um 1 Euro in Deutschland zu erwirtschaften. Das ist schon ein ganz guter Wert übrigens, ja. Das ist schon relativ energieeffizient. Früher hatte ich, also wie vor kurzem, hatte ich hier noch stehen, eine Kilowattstunde pro Euro war auch ein schöner, runder Wert, aber wenn man genau hinguckt, sind es jetzt nur noch 0,9 inzwischen. Einfach, weil wir auch energieeffizienter umgehen. Ja, dann bin ich eigentlich auch am Ende heute für diese Einführung. Also das, ich habe es am Anfang vergessen zu sagen, die heutige Vorlesung ist wirklich so eine Einführungsveranstaltung gewesen, um erstmal Ihnen ein bisschen Appetit, für Sie ein bisschen Appetit zu erzeugen auf die gesamte Vorlesung. Ich habe sozusagen jetzt so einen kleinen Rundumschlag gemacht, ja, und wir werden dann eben uns in die verschiedenen Gebiete dann einarbeiten. Dazu zählt entsprechend hier die natürlich Physik und Technik der Energieerzeugung oder Umwandlung. Es geht um Ressourcen und Potenziale, die die verschiedenen Energieformen haben. Es geht aber auch immer wieder um Prognosen, zeitliche Entwicklungen. Und es immer wieder wird es ein Thema sein, um politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen. Rein aus naturwissenschaftlicher, technologischer Sicht würde man ein ganz anderes Konzept erstellen für unsere Energieversorgung, als wenn es keine politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gäbe. Ja? Es muss ja auch so etwas geben wie eine Akzeptanz der Bevölkerung. Es sind verschiedene Parteien in verschiedenen Bundesländern an der Macht und die ändern sich mal. Einer hat eher diese Präferenzen, andere hat die andere Präferenzen. Und deswegen ist das natürlich eine sehr, sehr komplexe Gemengenlage in der Summe. Und deswegen gibt es auch nicht die Lösung und es ist auch ganz schwer, deswegen Prognosen natürlich anzustellen, wie ich schon sagte, weil allein schon eine andere Regierung plötzlich vielleicht andere Schwerpunkte setzt. Gut, die Struktur der Vorlesung ist so, wir haben 2 bis 3 Vorlesungsblöcke, also Wochen, wenn man so möchte, da geht es um die Grundlagen. Ja, wir haben also hier, da geht es um verschiedene Einheiten, die Umwandlung, dann werden Begriffe eingeführt wie Erntefaktoren, aber auch Primär-Nutzendenergie, welche Arten von Energiequellen gibt es überhaupt, die werden ganz kurz beschrieben. Dann geht es halt um diese ganzen sozioökonomischen Zusammenhänge, Verkehr und die Landwirtschaft schon. Ja, dann kommen 3 große Blöcke, wo es wirklich dann um die einzelnen Energieformen geht. Das eine sind die fossilen Energieträger, da geht es immer so ein bisschen, wo kommt es eigentlich her, wie wird es abgebaut, wie kann man es aufbereiten für die jeweilige Verwendung. Wie wird es umgewandelt, ja, und zum Beispiel, wie erzeuge ich in einem Kohlekraftwerk von der rohen Kohle den schließlichen elektrischen Strom? Wie kann ich Wärmekraftmaschinen betreiben, die natürlich immer noch eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen, sei es nun in Motoren, da haben wir sogenannte Kolbenmaschinen, oder in Turbinen, sowohl in Dampfturbinenkraftwerken, das sind Kernkraftwerke, aber auch Kohlekraftwerke, oder in Gasturbinenkraftwerken, wobei auch eine Flugzeugturbine eine Gasturbine ist, werden wir uns anschauen, wie sehen die Prozesse da drin aus, was kann man machen, um den Wirkungsgrad zu erhöhen, solche Dinge. Da geht es dann auch um den Treibhauseffekt bei diesem Block. Ja, dann kommt der größte Block, das sind die erneuerbaren oder regenerativen Energieformen. Ja, da geht es also um Windkraftanlagen, da werden wir also ein Gesetz ableiten, das gewissermaßen das Carnot-Prozess der Windenergie ist und werden einen maximal möglichen Wirkungsgrad ableiten, den ein Windkraftwerk haben kann. Dann Solarenergie, da gibt es eben die Photovoltaik, aber auch Photothermik, wo also nur die Wärme genutzt wird aus dem Sonnenlicht. Dann gibt es die Biomasse. Dann eben die Wasserkraft mit ganz verschiedenen Formen, wie Gezeiten, Wellen, Durchflusskraftwerke und so weiter. Aber auch Geothermie spielt eine Rolle. Und dann kommt gegen Ende der Vorlesung noch ein Block mit nuklearen Energieformen. Da gibt es einerseits die Kernspaltung, aber auch zukünftig Kernfusion. Dann verschiedene Reaktortypen werden hier kurz dargestellt für die Spaltung, also auch für die Fusion. Es geht ein bisschen um den Brennstoffzyklus, wie bekomme ich den Brennstoff, was brauche ich für einen Brennstoff, wie kann ich das im Falle von Uran anreichern. Es geht ja aber auch um radioaktive Belastungen, Sicherheitskonzepte und auch ja, gegebenenfalls Unfälle habe ich in der Vorlesung also auch drin. Es gab ja auch eine ganze Menge Reaktorunfälle. Ja, und dann, das muss ich mal gucken, wie ich da hinkomme. Aber vom Prinzip, da das ja eh eine Online-Vorlesung ist, kann ich vielleicht auch mal, müsste ich eigentlich insgesamt hinkommen, weil diese Online- oder Geistervorlesung hat einen Vorteil, nämlich es gibt weniger Fragen. Und die Fragen kosten mich mindestens über 10 Minuten normalerweise pro Vorlesung. Die habe ich jetzt mehr, deswegen sollte ich dann auch besser durchkommen. Da geht es dann nochmal im letzten Block um Energiespeicherung, sowohl kurzfristig als auch langfristige Speicherung, aber auch um den Transport von Energie. Ja. Sowohl für fossile Energieträger, zum Beispiel Pipelines, als auch um beispielsweise elektrische Leitung. Und die entsprechenden Verluste. Und eine wichtige Sache ist auch der Risikobegriff, ja? Weil es ist klar, dass die Umwandlung von Energie immer mit einem gewissen Risiko behaftet ist. Zum Teil ein Risiko, was unmittelbar ist, zum Beispiel durch einen Unfall, aber ein Risiko kann auch entstehen durch langfristige Folgen von einer Nutzung einer Energieform. Ja? Und dieses Risiko, das wird von den Menschen immer sehr schlecht eingeschätzt. Ja? Und deswegen möchte ich den Risikobegriff hier noch ein bisschen erläutern. Normalerweise ist das eine Vorlesung, die sehr interaktiv funktioniert. Also, wie gesagt, ich habe bestimmt normalerweise 20 Fragen mindestens pro Vorlesung. Deswegen habe ich die Vorlesung immer sehr gerne so gehalten, ja, weil es wirklich eine lebhafte Diskussion sich teilweise entwickelt. Das ist natürlich in diesem Semester nicht möglich, zumindest nicht so. Es gibt auch Übungen noch dazu. Und da möchte ich vielleicht ganz kurz noch was dazu sagen. Also zum einen, es wird Übungen geben, die wird aber nicht jede Woche stattfinden, sondern nach Ankündigung so 2 Wochen vorher typischerweise. Und zwar nicht mit Aufzeichnungen, macht keinen Sinn, sondern als sehr vermutlich eine Zoom-Konferenz. Also per Video, nicht in Präsenz. Und Sie werden von uns entsprechend Übungsblätter bekommen, die Sie dann bearbeiten. Die können Sie bei uns dann auf unserer Homepage, sollte ich vielleicht mal kurz aufschreiben, falls es einer nicht gesehen hat. Da steht aber eigentlich auch in dem Vorlesungsverzeichnis schon drin, die Homepage. linac-world.de und dann klicken Sie da durch in Lehre und dann kommt die Energievorlesung und dann sehen Sie da immer die neuesten Informationen, also Übungsblätter können Sie sich als PDF runterladen. Wenn Sie die Übungen dann gemacht haben, bitte als PDF konvertieren, also im Handy oder irgendein Scan, wie auch immer, und dann der Tutorin zuschicken. Die Tutorin wird die Virginia Britten sein. Das schreiben wir aber auch noch auf die Homepage schon drauf alles, mit ihrer E-Mail-Adresse. Und sie wird dann die Übungsblätter korrigieren und Ihnen dann quasi das Feedback geben, beziehungsweise Ihnen dann gegebenenfalls auch korrigiert zurückschicken als PDF-File. Und die Übungen laufen dann so ab, dass die Frau Britten dann entsprechend eine Zoom-Konferenz macht, wo sie sich alle einloggen können. Sie kriegen dann einen Link von uns. Es gibt keine Anwesenheitspflicht in dem Semester bei den Übungen. Ja, ich meine, es wäre schön, wenn Sie dabei wären, aber wir machen keine Anwesenheitspflicht, sondern wir zählen praktisch die Punkte, die Sie haben. Und dann ist die Regelung so, wenn Sie die Hälfte der Punkte erreicht haben, dann haben Sie Ihre Studienleistung erbracht, dann können Sie einen Schein bekommen für die Vorlesung, der hat 4 CP, einen unbenoteten Schein. Oder wenn Sie möchten, können Sie dann aber auch eine Prüfung machen, halbe Stunde, nettes Gespräch über das Thema hier und bekommen dann einen benoteten Schein, beziehungsweise einen Schein, brauchen sie ja dann nicht, sondern kriegen dann quasi an diesen Protokollbogen ans Prüfungsamt geschickt mit der Note. Ich weiß nicht genau, wann das jetzt hier online gestellt wird. Ich vermute mal irgendwie morgen oder übermorgen. Also heute ist Dienstag, das heißt Mittwoch. Mittwoch? Würde es passen? So, typischerweise. Donnerstag, so ein, zwei Tage später? Ja. Also ein Tag ungefähr. Gut. Ja, also. Dann werde ich Folgendes nämlich noch machen. Es werden wahrscheinlich eine ganze Menge Fragen Ihrerseits existieren. Und ich werde voraussichtlich am Montag nächste Woche, also in 6 Tagen, eine wirklich Streaming-Online-Veranstaltung machen, wahrscheinlich mit Zoom. Den Zoom-Link, den werde ich bei uns auf die Homepage diese Woche noch stellen. Ja, dann können sich da alle einloggen. Ich werde da irgendwie eine Uhrzeit festlegen. Ich vermute mal irgendwie am Vormittag, weiß nicht, eine vernünftige Zeit, sowas wie vielleicht 22:30 oder sowas, aber das sage ich dann noch, auch wie mein Terminkalender ist. Und dann können Sie sich da einloggen und dann können wir uns mal wenigstens einmal so ein bisschen kennenlernen, vielleicht wer alles dabei ist bei der Vorlesung. Und dann können Sie in dieser Vorlesung dann Fragen stellen zu allen möglichen Themen. Ja? Also es soll jetzt keine 2-Stunden-Sache sein, wo Sie um die Physik von Sachen hier reden, sondern es geht dann wirklich eher wieder auf die Vorlesungen ab und die Übungen und solche Dinge. Ja? Wie gesagt, das werde ich aber die Woche dann noch ein Set stellen hier unter dieser Seite. Dort stehen übrigens auch dann die Folien als PDF-File und die sind zugangsbeschränkt, ja. Ich sage jetzt den Zugang, er ist eigentlich dann, da es ja eh öffentlich ist, ist es eigentlich egal, aber der Zugang lautet für die Folien Energie, ist der Login und Energie ist das Passwort. Alles klein geschrieben. Gut, wenn es sonstige Fragen noch geben sollte, hinsichtlich der Übungen, ja, dann können Sie natürlich, wie gesagt, die Frau Britten, können Sie mit der kontaktieren. Ansonsten können Sie mir natürlich auch immer eine E-Mail schreiben und wenn es sich ergibt, auch mal im Büro vorbeischauen. Ja. Ansonsten hoffe ich, dass Ihnen dieser Appetit haben gereicht hat, ein bisschen gefallen hat, dass Sie mehr hören wollen. Und dann würde ich sagen, hören und eventuell sehen wir uns dann spätestens am nächsten Montag. Dann wünsche ich Ihnen schon mal einen schönen weiteren Tag oder Woche.